Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Bremen in Wechselstimmung, der Wahlkampf in der Hansestadt. Arme Väter, die geplante Reform des Unterhaltsrechts. Kassenleistung oder Privatsache, die Diskussion um Trisomie-Bluttests. Heute mit Ulrike Winkelmann.
Schön, dass Sie dabei sind. Ende Mai sind nicht nur die Europawahlen, von denen schon wegen des Brexits derzeit überall die Rede ist. Am selben Sonntag wird auch in der freien Hansestadt Bremen gewählt. Und vielleicht ist es der SPD ganz recht, dass dem Wahlkampf im kleinen Bundesland im Norden bislang noch keine übermäßige Aufmerksamkeit zuteil wurde. Denn aktuell sieht es aus, als könnte die SPD in Bremen erstmals seit Kriegsende die Macht verlieren. So ganz aus der Stadt selbst heraus erklärbar ist das nicht. Die fast legendär schlechten Bildungsergebnisse in Bremen zum Beispiel werden schon seit Jahrzehnten gemessen. Bislang war das kein wahlentscheidendes Thema. Doch ist auch Bremen nicht geschützt vor politischen Großwetterlagen, und dazu kommt aktuell ein recht angriffslustiger Oppositionskandidat. Felicitas Böselager berichtet.
Seit 73 Jahren verantworten Sie die Bildung in Bremen, die SPD in der Bildungsbehörde. Warum glauben Sie, dass Sie jetzt verstanden haben, wie es geht, wenn Sie das seit 73 Jahren schlecht gemacht haben? Das müssen Sie mir mal erklären.
Bei dem ersten Duell der Spitzenkandidaten von CDU und SPD in Bremen landet der Herausforderer Carsten Meyer-Heder von der CDU einen Treffer. Bildung ist eines der Hauptthemen im Bremer Wahlkampf und ein Wunderpunkt der SPD, auch wenn Bürgermeister Carsten Sieling beteuert:
Und ich arbeite dafür, dass wir die rote Laterne abgeben, meine Damen und Herren.
Es ist kein Geheimnis, dass bei der Bremer Bildung einiges im Argen liegt. Seit Jahren ist der Stadtstaat Pisa Schlusslicht. Das Bremer Abi hat bundesweit einen miserablen Ruf. Ina von Bötticher ist Lehrerin an einer Bremer Oberschule und Sprecherin der Bildungsgewerkschaft GEW Bremen. Sie hält zwar nicht viel von Vergleichsstudien, sieht aber auch enormen Verbesserungsbedarf.
Also ein großes Feld ist dieser Sanierungsstau. Wir erleben da wirklich von Regen durchs Dach bis Fenstern, die sich weder öffnen noch schließen lassen, Turnhallen, die marode sind. Das betrifft auch Materialien, die dann einfach veraltet sind.
Der Sanierungsstau ist nur ein Teil der Bremer Bildungsmisere. Mindestens genauso drängend ist der Fachkräftemangel. Den hätte die rot-grüne Regierung kommen sehen müssen, bevor Unterricht ausfällt und die Lehrer durch Vertretungsstunden überlastet werden, sagt von Bötticher. Trotzdem, nicht alles war schlecht in den vergangenen Jahren.
Ein guter Aspekt ist auf jeden Fall zu sagen, wir wollen das Thema Inklusion uns hier auf die Fahne schreiben und wir wollen das voranbringen in Bremen. Wir sehen natürlich, dass jetzt so kurz vor den Wahlen auch noch Dinge geschehen wie das Thema gleiche Besoldung für alle Lehrkräfte.
Gewiss liegt es nicht nur an der Bildung, dass die Bremer SPD in den jüngsten Umfragen bei 24% dümpelt. Ein dramatischer Wert übrigens, wenn man bedenkt, dass Sielings Vorgänger Jens Börnsen nach der Wahl 2015 bei immerhin 32,8% zurücktreten musste. Wiegbert Gerling hat fast 4 Jahrzehnte für den Weserkurier über die Bremer Stadtpolitik berichtet. Der Bundestrend habe hier immer schon eine große Rolle gespielt, sagt er. Und doch habe die Bremer SPD auch ein hausgemachtes Problem. Sie habe den Kontakt zu ihren Wählern verloren.
Die SPD hat sich so gefallen, oder die Funktionäre, oder manche Funktionäre, haben sich so gefallen darin, zu zeigen, dass sie klug sind und schlau sind und alles am besten wissen, dass die Leute das, glaube ich, nicht mehr hören wollen.
Die SPD sei eine feine Leute-Partei geworden und habe das Vertrauen der Wähler in den weniger feinen Vierteln Bremens verspielt. Ein Vertrauen, das die ersten Bürgermeister der Stadt über Jahre aufgebaut hatten.
Die SPD hat so ein Netzwerk gehabt. Das war bis vor wenigen Jahren, wo die Gewerkschaften und SPD, na, ich hätte fast gesagt, noch eins waren. Jetzt sind ja viele Gewerkschaften zur Linkspartei gegangen. Der Versuch der SPD, jetzt da wieder Fuß zu fassen in der Gewerkschaftsbewegung, was nicht einfach ist.
Bürgermeister Carsten Sieling nimmt der ehemalige Reporter Gerling allerdings explizit aus dieser Analyse raus.
Ich glaube, die haben erkannt, dass zum Beispiel Wohnungsbau, dass zum Beispiel Kita-Ausbau, Schulausbau jeden betrifft. So, das haben die, glaube ich, gescheckt. Und da spielt, glaube ich, Carsten Sieling eine große Rolle dabei, dass der gesagt hat, Leute, wir müssen das hinkriegen, weil sonst gehen uns die alle von der Fahne, die ganzen Wähler. Als Bremer Bürgermeister ist er, glaube ich, so schlecht nicht.
Überhaupt gilt Sieling bei denen, die ihn kennen, als sympathisch und kompetent. Allein viele kennen ihn schlicht nicht. Dabei ist Sieling kein neues Gesicht. Er ist Politprofi, war lange Abgeordneter der bremischen Bürgerschaft, Fraktionsvorsitzender der hiesigen SPD, für Bremen im Bundestag und schließlich ist er seit 2015 Bürgermeister. Trotzdem will ihm die Selbstvermarktung nicht so recht gelingen. Während der andere Carsten, Sielings Kontrahent von der CDU, gerade marketingtechnisch groß auffährt. Als in Bremen vor gut zwei Wochen noch kaum jemand auf Wahlkampf eingestellt war, da waren die Straßen schon gepflastert mit Werbung für Carsten Meyer-Heder. Auf orangenem Grund prangen seine Wahlsprüche auf den Litfaßsäulen der Stadt.
Besser meckern geht nicht, besser machen schon.
Oder?
Einfach machen kann alles einfach machen.
Zitiert Carsten Meyer-Heder seine Slogans. Er hat es in der Tat eilig, denn er ist ein neues Gesicht in der Bremer Politik. Erst seit einem Jahr ist er CDU-Mitglied, die gespaltene Partei brauchte einen neuen Frontmann. Meyer-Heder ist Bremer Unternehmer, in seiner Softwarefirma sind über 1000 Menschen angestellt. Ein typischer CDU-Politiker ist er nicht. Er hat Zivildienst gemacht, im Bremer Innviertel in einer Hippie-WG gewohnt, ist konfessionslos. Das politische Parkett ist ihm neu. Seine Taktik zeichnete sich bisher vor allem durch den Angriff auf Carsten Sieling aus. Manch einem fehlen dabei konkrete Lösungsansätze.
Der muss aufpassen, der muss schwer aufpassen, dass er nicht zu larifari bleibt. Der sagt immer das Gleiche. Wir machen Jamaika, sagt er, und wir können alles besser. Das Rathaus ist kein Rathaushaus mehr, sondern ein Rathaus. Ja, schön und gut, ist ja auch richtig. Und vielleicht sieht das auch Wähler und vielleicht ist das Unpolitische von Meyer-Heder auch gerade modern, gerade angesagt, kann ja auch sein.
Mutmaßt Journalist Gerling. Die CDU steht laut letzten Umfragen übrigens bei 25%, also knapp vor der SPD. Sollte Meyer-Heder es im Mai ins Rathaus schaffen, dann wahrscheinlich mit einer Jamaika-Koalition, wobei die CDU auch eine große Koalition nicht ausschließen will. Wenn Sieling es schafft, dann wahrscheinlich mit einer rot-rot-grünen Regierung. Und so bereiten sich in Bremen nun nahezu alle Parteien aufs Regieren vor.
Gibt es etwa Wechselstimmung in Bremen? Felicitas Böselager war das mit einem Vorwahlbericht.
Dieses Wechseln, einmal da und einmal dort und immer erfolgreich, immer auf der Seite der Erfolgreichen, dass dies ein historischer Weitblick war.
Wenn Eltern sich trennen, müssen sie sich die Sorge für das Kind oder die Kinder aufteilen. Das Standardmodell ist geläufig. Kind bei Mama, Papa zahlt. Nun war die Wirklichkeit immer schon etwas komplexer als das. Und was hinzukommt, sie wird stetig unübersichtlicher. Einem Großteil der traditionell lebenden Paare und Ex-Paare stehen immer mehr Menschen gegenüber, die anders leben. So interessieren sich zum Beispiel viele Väter jetzt so für ihre Kinder, dass sie sich nach einer Trennung ernsthaft um sie kümmern wollen. Halbe-halbe oder beinahe halbe-halbe. Diesen Vätern will Familienministerin Franziska Giffey nun entgegenkommen. Bislang sieht das Familienrecht vor, dass nur wer zeitlich 50-50 betreut, auch keinen Kindsunterhalt zahlen muss. Schon ab 60-40 muss der eine, meist der Vater, den vollen oder fast vollen Unterhalt an die andere, meist die Mutter, zahlen. Egal, welche Aufwendungen er hat. Das soll sich ändern, sagt Giffey. Väter, die etwa eine Wohnung mit Kinderzimmern vorhalten, sollten weniger zahlen müssen. Was das für getrennte Eltern und die Kinder bedeutet, wenn daraus ein Gesetz werden sollte, darüber habe ich vor der Sendung mit der Familienanwältin Eva Becker gesprochen. Sie ist Vorsitzende der Arbeitsgruppe Familienrecht im Deutschen Anwaltverein. Meine erste Frage an Eva Becker war: Benachteiligt das Familienrecht bislang die Väter?
Das Familienrecht hat die Väter eine ganze Zeit lang stark benachteiligt. Das ist sicher gar keine Frage, weil wir aus einem sehr althergebrachten Modell kommen, nämlich der Hausfrauen-Ehe und der überwiegenden Betreuung durch Mütter, was auch seinen Grund darin hat, dass Männer in aller Regel immer noch mehr Geld für ihre Arbeit verdienen als Frauen. Und so haben sich auch durch die sozialen, gesellschaftlichen Umstände diese Betreuungsformen perpetuiert.
Aber Gäbe es denn jetzt keine anderen Möglichkeiten, sorgende Väter, die ja schönerweise immer mehr werden, besser zu stellen, als das Geld dann den ebenfalls sorgenden Müttern abzunehmen? Danach sieht ja Giffeys Vorschlag bisher aus.
Ich würde das nicht so betrachten. Der Vorschlag hat weniger im Auge, Vätern mehr Geld zu belassen und Müttern es wegzunehmen, sondern der Vorschlag hat im Auge, dass zwei Elternteile, die sich mehr oder weniger gleichberechtigt zeitlich um ein Kind kümmern, was wir uns eigentlich ja wohl alle wünschen, angemessen wirtschaftlich gleich belastet werden. Der Umstand, dass diese beiden Elternteile womöglich über unterschiedliche Einkommenshöhen und Verhältnisse verfügen, das kann nicht das Ziel des Unterhaltsfamilienrechts sein, dass man diese Ungleichheit, die besteht und die sicher auch beklagenswert ist, nivelliert. Das Familienrecht guckt nur darauf, ist ein Kind wirtschaftlich angemessen und ausreichend versorgt und wie sind die Belastungen zwischen den Eltern zu verteilen.
Naja, der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter sagt jetzt zum Beispiel, es müsse aber sichergestellt sein, dass die Mütter auch tatsächlich sparten dadurch, dass die Väter etwas leisteten. Wie soll das gehen, wenn die Mütter ja ihre Kinderzimmer auch weiterhin brauchen?
Das ist sicher richtig. Das ist aber auch heute schon so. Es wird kaum einen Elternteil geben, der ein Kind von Donnerstag auf Montag oder Freitag auf Montag betreut, nicht auch ein Kinderzimmer vorhält oder jedenfalls Raum für das Kind. Die Entlastung, glaube ich, durch diesen Vorstoß, die wird sich dadurch einstellen, dass Frauen mehr arbeiten können. Ob sie dann das gleiche Einkommen erzielen können wie Väter in dieser Zeit, das ist wiederum, wie gesagt, nicht eine Frage des Familienrechts, sondern das ist eine Frage der sozialen Gegebenheiten. Da muss der Staat sich überlegen, wie er Frauen und Männer gleich behandelt und die Gleichstellung auf anderem Wege herbeiführt. Das kann das Familienrecht nicht leisten.
Naja, ein Blick auf die Sozialdaten zeigt doch aber, dass das Armutsrisiko alleinerziehender Mütter nicht nur immer schon hoch war, sondern auch in den vergangenen Jahren noch gewachsen ist. Und der Grund dafür waren unter anderem auch Reformen des Familienrechts, etwa die Kürzung des Unterhalts für geschiedene Frauen. Wer das Familienrecht ändert, muss doch gucken, welche Auswirkungen das auf die Betroffenen hat.
Absolut richtig. Im Fokus steht aber an der Stelle der Schutz des Schwächsten, der Schwächste in der Kette oder das Schwächste in der Kette ist natürlich das Kind. Wenn das versorgt ist, dann kann sich das Familienrecht auch leisten, sozusagen auf die Erwachsenen zu gucken und da eine angemessene Lösung finden. Und im Unterhaltsrecht ist es ja nicht so, dass nicht berücksichtigt wird, wenn sie in klassischen Modellen leben, die Eltern, einer verdient, der andere betreut, dann findet das natürlich Berücksichtigung und dann gibt es auch Unterhaltsansprüche in Ehe. Das ist ja keine Frage, aber man wird diese Problematik nicht alleine über das Unterhaltsrecht lösen können und ich würde mir erwarten, dass durch die Motivation und den Respekt vor der Betreuungsarbeit, dann auch von engagierten Vätern, dass dadurch mehr Väter in die Verantwortung genommen werden und wenn sich mehr Väter um Kinder kümmern, dann haben die Frauen, die die Kinder betreuen, auch mehr Zeit für sich selbst zu sorgen, was ja etwas Schönes ist, nämlich Unabhängigkeit von einem anderen, von dem man wirtschaftlich abhängt.
Das heißt, Sie versprechen sich auch eine Art erzieherisch motivierende Wirkung dann von dem neuen Recht, dass die Väter sich mehr kümmern, die sich bisher wenig oder gar nicht kümmern.
Ja, das eigentlich sollte Recht nicht erziehen, schon gar nicht Familienrecht, sondern Familienrecht sollte eigentlich nachvollziehen, wie eine Gesellschaft lebt und dafür gerechte und faire Lösungen finden. Und tatsächlich denke ich auch, dass wir weniger erziehen mit so einem Vorstoß, sondern durchaus schon nachvollziehen, was ein großer Teil der Bevölkerung, wenn vielleicht auch nicht der überwiegende, aber ein großer Teil der Bevölkerung, jedenfalls nach Studien, die man lesen kann, schon lebt, nämlich eine engagiertere Elterneinbindung in die Betreuung von Kindern. Was bedeutet, dass auch mehr Väter mehr Zeit aufwenden? Wobei es sicher richtig ist, dass Mütter noch überwiegend Betreuungsleistung erbringen. Das ist sicher richtig.
Sind die Statistiken nicht eher teils deprimierend andersherum so, dass die Aufgabenverteilung immer noch sehr, sehr, sehr traditionell ist bei aller behaupteten Emanzipation?
Ja, da mögen Sie recht haben. Wenn ich aber zugleich Studien habe, die belegen, dass Eltern sich wünschen, jedenfalls, dass die Betreuung gleichermaßen von beiden Elternteilen erbracht wird und dass beide Elternteile, Väter wie Mütter, sich in die Betreuungsleistung einbringen wollen, nämlich indem sie das Kind tatsächlich betreuen und nicht nur dafür zahlen, dann darf man das sicher als Gesetzgeber zum Anlass nehmen, eine Regelung zu schaffen, die das leichter ermöglicht. Und ich glaube, wenn man die finanziellen Lasten bei einer paritätischen Betreuung, sei es Wechselmodell oder kurz drunter, gerecht gestaltet, dann bekommt man auch mehr Menschen dazu motiviert, also Eltern, sich gleichermaßen um ihr Kind zu kümmern. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen das Ziel.
Naja, und ein Ziel dahinter ist dann aber auch, dass Frauen einen besseren Arbeitsmarktzugang erhalten, weil ihr Kind sozusagen einen größeren Teil der Strecke in der Woche betreut wird. Und die Erfahrung aber bei der Reform des Betreuungsunterhalts vor knapp über 10 Jahren war ja die Verhältnisse, die sind nicht so. Also bei aller offiziell behaupteter Emanzipation hat ein Großteil der Mütter eben nicht den gleichen Arbeitsmarktzugang wie die Väter und sehen für sich weniger Möglichkeiten, Lebensziele, also wie berufliche Erfüllung und gelingendes Familienleben auch umzusetzen. Ist das denn alles immer nur eine Frage des mangelnden Willens?
Das steht mir nicht an, das zu beurteilen, und das würde ich auch nicht behaupten wollen. Es ist aber tatsächlich so, dass die äußeren Umstände im Augenblick wohl günstig sind, um an der Situation zugunsten von Frauen und Müttern etwas zu verändern. Der Arbeitsmarkt ist besser denn je. Es ist leichter denn je, eine Stelle zu finden, bei der man seinen eigenen Unterhalt verdienen kann. Und das muss man sich auch langfristig betrachten, weil die Möglichkeit von Frauen und Müttern, neben der Betreuung eines Kindes arbeiten zu gehen, natürlich auch die Altersarmut und das damit verbunden ein Risiko eben geeignet ist zu reduzieren. Weshalb ich diese Vorstöße, die ein Gesetzentwurf in sich trägt und bringen kann, durchaus auch langfristig und positiv sehe für Frauen, für alleinerziehende Mütter. Wenn die nämlich mehr Freiräume bekommen durch mitbetreuende Väter, ist für die schon eine Menge gewonnen, weil der Staat eben nicht hinreichend die Voraussetzungen schafft, um Frauen in eigenverantwortliche Arbeit zu bringen, genau wie Sie das monieren, das ist schon richtig. Aber man muss eben aufpassen, dass man nicht das nochmal das Familienrecht benutzt, um diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die nicht besonders gut sind, optimal sind, um die irgendwie aufzufangen. Das ist keine gute Idee.
Naja, müsste man denn aber, wenn man hier zwischen Arbeitsmarkt und Familie neue Balance schaffen wollte, ganz andere Hürden zunächst mal abräumen. Also ich sage nur Ehegattensplitting. Ist es nicht verrückt, dass der Staat dann so widerstreitende Anreize setzt, einerseits für die Frauen eben zu Hause zu bleiben und nicht zu arbeiten, dank des Ehegattensplittings, und andererseits sie in den Arbeitsmarkt zu drängen durch den Umbau des Familienrechts?
Ja, das ist auch etwas, was man schon lange kritisiert, und dem schließe ich mich auch an. Man dreht an den einfachen Stellschrauben. Im Familienrecht kann man mal flott eine Justierung der wirtschaftlichen Lasten in Bezug auf Betreuung, das kriegt man, naja, nicht schnell, aber zügig hin. Was ein dickeres Brett ist, ist natürlich die steuerrechtlichen Themen anzupacken, sozialrechtliche Themen anzupacken, Arbeitsbedingungen zu verändern, noch mehr Kinderbetreuung zu schaffen, und zwar qualifizierte, weil häufig geben die Menschen ja ihre Kinder deswegen nicht so gerne in die Betreuung, weil sie die nicht für qualifiziert genug halten. Das hängt zusammen mit der Bezahlung von Erziehern und Betreuern von Kindern und so weiter. Das sind sehr dicke Bretter, und da würde ich mir wünschen, dass die Politik sehr viel forscher mit den Reformen voranschreitet, weil dann müsste nicht das Unterhaltsrecht sich mit der Diskussion auseinandersetzen, ob es denn diese sozialen und gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten beheben kann oder eben nicht.
Ein Interview war das mit der Anwältin Eva Becker, Vorsitzende der Arbeitsgruppe Familienrecht im Deutschen Anwaltverein.
Ein Vater, der Kinderzeit gleich hoch wertet wie Arbeitszeit, ist kein Weichei, sondern dieser Vater ist ein Trendsetter.
Der heute 33-jährige Paul Ciemiak hat es vorgemacht. Nach einigen Jahren als Vorsitzender der Jungen Union wurde Ciemiak im letzten Dezember CDU-Generalsekretär. Das nennt man einen steilen Aufstieg, und er hat offenbar zwei Männer über 30 inspiriert. Am kommenden Samstag findet in Berlin der sogenannte Sonderdeutschlandtag der Jungen Union statt, wo vorzeitig Ciemiaks Nachfolger als JU-Chef gewählt werden soll. Zwei Kandidaten gibt es. Gegen Tilman Kuban aus Niedersachsen tritt Stefan Gruner aus Thüringen an. Gruner gilt als Favorit. In seinem Wahlkampf hat er dieser Tage beschlossen, die Junge Union nicht unnötig etwa durch originelle Themenwahl zu irritieren und eine Kehrtwende in der Rentenpolitik gefordert, eine Art Lieblingsschlager der Jungen Union. Aktuell sieht es aus, als könnte Gruner der erste offen schwule und dazu ostdeutsche Mann auf dem Posten des JU-Chefs werden. Wolfgang Henschel stellt ihn vor.
Es ist das Jahr 1995, in dem Stefan Gruner erstmals sein Interesse an Politik unter Beweis stellt. Der Elfjährige besucht gerade das Gymnasium in seiner Heimatstadt Schleiz in Ostthüringen. Gruner stellt sich an die Spitze eines Protestes seiner Schulkameraden.
Zur Politik gekommen bin ich eigentlich über die Schule, war Klassensprecher, Schülersprecher, habe da das erste Mal an meiner Schule mich furchtbar aufgeregt, als ich Klassensprecher in der 5. Klasse war, dass wir einen völlig heruntergelumperten Klassenraum hatten und dann sind wir da auf die Barrikaden gegangen.
Gegen Lehrer und Schulverwaltung. Gruner bleibt aktiv und setzt seine politische Karriere zielstrebig fort. Er wird Landesschülersprecher und tritt früh der CDU und der Jungen Union bei. Mit 25 Jahren wird er Kreisvorsitzender der CDU im heimischen Saale-Orla-Kreis, der jüngste in der gesamten Bundespartei. Ein Jahr später ist er Chef der Jungen Union in Thüringen. Mit knapp 30 sitzt er im Landtag. Eine Zwischenstation legt er bei der Landesregierung ein, als persönlicher Referent der damaligen Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht. Sie habe Gruner mit Bedacht ausgewählt, sagt die CDU-Politikerin.
Ich habe Stefan Gruner immer als sehr loyal erlebt, aber vor allen Dingen als argumentationsstark, als jemand, der wirklich lesen und schreiben kann. Und das sage ich mit vollem Bewusstsein, denn es ist gar nicht so einfach, im politischen Raum Texte auf einen Punkt zu bringen.
Gruner hat in Jena Geschichte und Politik auf Lehramt studiert. Außerdem hat er einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften. Jetzt steht der mittlerweile 34-Jährige vor dem nächsten Sprung auf der Karriereleiter. Er will Bundesvorsitzender der Jungen Union werden. Er wäre damit der erste ostdeutsche Politiker auf diesem Posten. Ein klares Signal Richtung Herbst. Schließlich stehen dann Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen an. Gerade in Thüringen gäbe es mit der Linken und deren Ministerpräsidenten Ramelow auf der einen und der AfD auf der anderen Seite starke politische Ränder, sagt Gruner.
Im Europaausschuss sitze ich direkt neben Herrn Höcke und im Plenarsaal sitzt mir faktisch Herr Ramelow gegenüber. Und insofern ist das schon etwas, glaube ich, was in diesem Jahr zählt, dass man diese Erfahrung hat und dass man aber auch sehr glaubwürdig diese Erfahrung in die bundespolitische Debatte einbringt und vor allem auch mal sehr glaubwürdig und authentisch darauf hinweisen kann, was eigentlich auf dem Spiel steht, wenn wir hier nicht auch deutlich und profilierter Attacke fahren.
Attacke kann Gruner auch selbst. Im normalen Gespräch wirkt der schmal gebaute 34-Jährige freundlich und zugewandt. In seinen Reden im Thüringer Landtag zeigt er aber auch ein anderes Gesicht. Er greift die politischen Kontrahenten an, polemisiert spitz zu. Das sei sein Job, sagt Gruner. Mit seinem rhetorischen Können ärgert er Linke, SPD, Grüne und AfD. Gerade beim Umgang mit der AfD setzt Gruner auf klare Abgrenzung. Die AfD und Höcke stünden für Hetze und dumpfen Konservatismus. Die CDU müsse sich dagegen als moderne, thematisch breit aufgestellte Partei präsentieren, die für die Fragen des 21. Jahrhunderts Antworten habe.
Die Union muss bei Themen wie Klima- und Umweltschutz auch wieder stärker auftreten. Fridays for Future, was ja de facto so eine kleine Jugendbewegung geworden ist, zeigt ja, dass es ein hohes Interesse von jungen Menschen gibt, dass wir stärker auch uns um Umwelt- und Klimaschutz kümmern.
Gruner jetzt dem progressiven Flügel der Union zuzuordnen, wäre falsch. Der 34-Jährige war bei der Bundeswehr und ist Mitglied der schlagenden Burschenschaft Teutonia in Jena. Dass er schwul ist, machte Gruner erst 2017 öffentlich. Er glaubt aber nicht, dass ihm deshalb beim Deutschlandtag in Berlin Stimmen von konservativen JU-Delegierten verloren gehen.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das innerhalb der JU keine Rolle spielt, welche sexuelle Orientierung man hat. Ich glaube im Übrigen, dass ja auch die Kandidatur von Jens Spahn zum Bundesvorsitz der CDU gezeigt hat, dass das auch innerhalb der Union kein riesiges Thema ist.
Gleichwohl, insbesondere die katholische Kirche hat ein Problem mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und der Ehe für alle. Passt da das C in der CDU überhaupt zu seinem Lebensmodell? Blödsinn, sagt Gruner, der mit seinem Partner, einem Beamten aus der Landesverwaltung, zusammenlebt.
Entscheidend für mich, auch mit Blick auf die Frage, wie stärken wir Ehe und Familie, ist doch, dass man sagt, man nimmt füreinander Verantwortung wahr. Und ich glaube, das ist ein ein sehr christliches, es ist auch ein sehr konservatives Anliegen. Und deswegen sehe ich persönlich auch beim Thema Ehe für alle da überhaupt gar keinen Widerspruch.
Von Schubladendenken hält Gruner nichts. Gängigen Klischees will er sich nicht unterordnen. Ob seine ostdeutsche Herkunft für ihn eine große Rolle spielt? Erinnerungen an die DDR habe er kaum, antwortet Gruner. Als die Mauer fiel, war er gerade mal 5 Jahre alt. Gruners Eltern sind mittlerweile Rentner. Der Vater war Elektriker, die Mutter Finanzbuchhalterin. Dass er aus einer Kleinstadt in der thüringischen Provinz kommt, mindert seine Chancen auf den JU-Vorsitz nicht, glaubt Gruner. Die JU wolle ein Verband für Stadt und Land sein.
Und insofern ist es gut, wenn man eben auch mal so eine Perspektive einbringt aus dem ländlichen Bereich, aus einer Region, die sozusagen auch durch die deutsche Teilung geprägt wurde, an der Landesgrenze zu Bayern. Das sind, glaube ich, einfach unterschiedliche Erfahrungshintergründe, die man mitbringt.
Gruner kann optimistisch in die Wahl um den Vorsitz gehen. Alle ostdeutschen JU-Landesverbände bis auf Mecklenburg-Vorpommern haben ihm ihre Unterstützung signalisiert. Aber auch große westdeutsche Verbände haben sich für ihn ausgesprochen.
Gleichwohl ist es so, dass das eine geheime Wahl ist, wo jeder Delegierte auch für sich entscheidet. Insofern kann es natürlich am Ende auch ein sehr knappes Ergebnis geben. Und deswegen gilt, dass man überzeugend ist bei der Vorstellung, dass man vor allem aber gute Argumente und klare Ziele hat. Und das wird die Aufgabe für den Samstag sein, da wirklich auch jeden einzelnen Delegierten noch mal zu überzeugen.
Eine Kampfkandidatur bei der Jungen Union. Wolfgang Henschel über Stefan Gruner aus Thüringen, der JU-Chef werden will. Wird eine Frau schwanger, bekommt sie bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt ein recht rundes Paket an gesundheitlichem Kontrollservice. Gewicht- und Blutdruckmessungen, Blutwerte aller Art, Ultraschall und so weiter. Ist die Frau über 35, bekommt sie außerdem prompt das Etikett Risikoschwangere und wird darüber beraten, dass es Mittel gibt, vor der Geburt festzustellen, ob ihr Kind möglicherweise eine Chromosomenstörung hat. Die bekannteste dieser Störungen heißt Trisomie 21 oder Down-Syndrom. Lange Zeit gab es nur einen Test, mit dem man die Möglichkeit, ob ein Down-Syndrom vorlag, relativ sicher bestimmen konnte. Doch der war auch relativ riskant. Seit einigen Jahren jedoch gibt es eine neue Testmethode, einen Bluttest, der die Schwangerschaft nicht gefährdet. Ob dieser Test jedoch eher Regel als Ausnahme sein und vielleicht auch von den Kassen bezahlt werden sollte, darüber sind sich Mediziner nicht einig und auch in der Politik hat man ethische Bedenken. Schon mehrfach wurde eine Bundestagsdebatte darüber gefordert. Denn nicht zuletzt geht es darum, wie viel Behinderung die Gesellschaft für normal hält. Anne Quirin berichtet.
Das ist prinzipiell eine simple Blutabnahme, das ist ein bisschen dickere Nadel, ein bisschen dickeres Röhrchen, aber ansonsten nichts Aufregendes.
Anna Katharina ist 37 Jahre alt und hat nach den ersten 3 Schwangerschaftsmonaten neben den üblichen Vorsorgeuntersuchungen ein Ersttrimester-Screening durchführen lassen, um mehr über die Entwicklung des Kindes und das Risiko einer Behinderung zu erfahren. Dabei zeigte sich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Trisomie 21. Anna Katharina war beunruhigt. Um Gewissheit über den Zustand ihres ungeborenen Kindes zu haben, entschloss sie sich, den nicht-invasiven Pränataltest zu machen. Er untersucht die zellfreien DNA-Bruchstücke des Kindes, die im mütterlichen Blutkreislauf zirkulieren. Was sie bei einer Bestätigung des Trisomie 21-Verdachts machen würde, hatte die Schwangere sich vorher gut überlegt.
Für mich war es einfach so, ich habe gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, ein behindertes Kind aufzuziehen, das traue ich mir nicht zu. Und deswegen wollte ich einfach das gerne abgeklärt haben.
Anna Katharina ist froh, dass sie den Test gemacht hat. Denn das Ergebnis war negativ und sie erlebt ihre Schwangerschaft nun wieder unbeschwert.
Sie kommen mit Überweisung zu uns?
Mein Name ist Jan Degenhardt. Ich bin Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und arbeite in einer Praxis für Pränatalmedizin.
Wenn Frauen wie Anna Katharina in seine Kölner Praxis kommen, klärt der Mediziner zunächst über das gesamte Spektrum der Untersuchungsmöglichkeiten auf. Der nicht-invasive Pränataltest, kurz NIPT, steht für ihn dabei keinesfalls an erster Stelle.
Es gibt Patientinnen, die ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis haben, die unabhängig von weiteren Testergebnissen sich direkt für so einen DNA-Test entscheiden würden. Wir beraten aber darüber, dass man erstmal die Ultraschalluntersuchung durchführen lassen sollte. Und wenn man zum Beispiel in einem Ersttrimester-Screening danach auf eine erhöhte Risikowahrscheinlichkeit für ein Down-Syndrom kommt, dann haben wir mit diesen neueren DNA-Testverfahren ein gutes Instrumentarium, um eben dann risikofrei für die Patientin weitere Klärung zu bilden.
Ein risikoreiches Verfahren wie die Amniozentese, bei der mit einer Nadel durch den Bauch der Schwangeren gestochen wird, um Fruchtwasser zu entnehmen, das hätte auch Anna-Katharina nicht gemacht. Die Gefahr einer Fehlgeburt wollte sie auf keinen Fall auf sich nehmen. Die rund 250 Euro für den Bluttest haben sie dagegen nicht abgeschreckt. Befürworter der Kostenübernahme durch die Kassen sehen genau hierin ein schlagendes Argument. Warum zahlt die Krankenkasse für die Fruchtwasseruntersuchung, nicht aber für den komplikationsfreien und nahezu ebenso zuverlässigen Bluttest?
Das würde ja bedeuten, die armen Frauen müssen sich in den Bauch stechen lassen, die Reichen können sich den Test kaufen und können das ohne Risiko machen. Also ich finde eigentlich, es geht nicht, dass man ihn nicht zulässt. Die Ängste kann ich verstehen und die gibt es.
Angelika Dohr ist Frauenärztin und ärztliche Psychotherapeutin. Sie arbeitet bei Pro Familia als Beraterin. Mit den Ängsten meint sie auch die Sorge von Kritikern der Kostenübernahme, dass der Druck auf die Schwangeren, den Test zu machen, zunimmt, wo er doch zuverlässig, risikofrei und demnächst womöglich auch umsonst ist.
Das ist ein echter Knackpunkt. Weil es so leicht verfügbar ist, kann es natürlich einfach passieren, dass Frauen, die dann ein Kind entbinden mit einem Down-Syndrom, dass die dann gesagt kriegen, Mensch, das hättest du doch nachgucken lassen.
Dass es diesen Druck längst gibt, berichtet Katrin Schulze-Gebhardt. Sie hat vor 8 Jahren ihren Sohn Daniel bekommen, der das Down-Syndrom hat.
Ich war 39, als ich mit Daniel schwanger war und ich wollte keine Tests machen, weil ich nicht diese Entscheidung treffen wollte. Und das war gar nicht so einfach, das durchzuhalten. Sowohl im Bekanntenkreis, Familienkreis, du musst doch testen, wir bei deinem Alter. Bei unserem zweiten Sohn noch schlimmer, nachdem es dann einmal schief gegangen war, in ganz dicken Anführungszeichen, nichts schief gegangen. Also es ist ein gehöriger Druck, man ist doch möglich, man kann das doch verhindern. Ja, aber was heißt denn das verhindern? Man kann es beenden, aber nicht, natürlich nicht verhindern.
Tatsächlich stellt ein positives Testergebnis die Schwangere vor eine schwere Entscheidung. Denn behandeln lassen sich die Trisomie 21, 13 oder 18, das sind die Genommutationen, die der Test erkennen kann, nicht. Wie viele Frauen sich nach einem Befund für einen Abbruch entscheiden, darüber existieren nur Schätzungen. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe geht von über 90% aus, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages von 68%. Allein ein auffälliges Ergebnis bei dem nicht-invasiven Pränataltest sei keine ausreichende medizinische Entscheidungsgrundlage, meint Jan Degenhardt. In solchen Fällen sollte unbedingt ein invasiver Test wie die Fruchtwasseruntersuchung angeschlossen werden, um das Ergebnis zu verifizieren. Für Schwangere, die Gewissheit haben möchten, führt also letztlich kein Weg an der riskanteren Methode vorbei, es sei denn, der Bluttest hat keine Auffälligkeiten gezeigt. Degenhardt plädiert dafür, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für den Test zwar übernehmen sollten, aber keinesfalls als Regelleistung für alle Schwangeren. So sehen es im Übrigen auch Pro Familia und der Bundesverband niedergelassener Pränatalmediziner.
Weil es dafür vorbehalten sein sollte, dass in speziellen Risikosituationen man ein risikofreies Verfahren für die Patientin anbieten kann. Und es ist extrem wichtig, dass viel Beratung vor diesen Untersuchungen erfolgt. Und das Recht der Schwangeren auf Nichtwissen ist ja etwas, was auch ein hohes Gut ist. Und dementsprechend sehe ich das kritisch, das als allgemeine Leistung für jede Schwangere aufzunehmen.
Voraussichtlich im August wird der gemeinsame Bundesausschuss beschließen, ob der Bluttest in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen werden soll. Abgeordnete von CDU, SPD, FDP, den Grünen und der Linken wollen diese Entscheidung jedoch nicht allein dem Ausschuss überlassen. Deshalb haben sie eine offene Debatte im Bundestag über die ethischen und rechtlichen Fragen gefordert. Zu welchem Ergebnis auch immer die Beteiligten am Ende kommen, die Tests trügen jetzt schon dazu bei, eine behindertenfeindliche Stimmung in der Gesellschaft zu verstärken, findet die Mutter Katrin Schulze-Gebhardt.
Dass so ein Bild aufgebaut wird, ein Leben mit einem Kind mit Behinderung, von dem Kind, aber auch mit dem Kind, ist eine große Last. Und das empfinden wir überhaupt nicht so. Sondern es ist ein ganz normales, sehr lebendiges, schönes Leben, was wir haben.
Das Down-Syndrom steht derzeit besonders im Fokus der Pränataldiagnostik. Aber schon bald könnten neue, nicht-invasive Testverfahren auf den Markt kommen, die Informationen beispielsweise über das Diabetes-, Alzheimer- oder Brustkrebsrisiko liefern. Die Gesellschaft wird eine Antwort darauf finden müssen, wie viel genetische Information wir über ungeborene Kinder haben wollen und wie wir damit umgehen.
Ein Beitrag von Anne Quirin war das. Die Geldnot städtischer Krankenhäuser ist eine Art fester Bestandteil der Kommunalpolitik. Die Bundesländer haben über Generationen hinweg offenbar wenig Anlass gesehen, in den Bestand der Häuser zu investieren. Und so kommt es, dass ein hoher Prozentsatz von ihnen von privaten Klinikketten aufgekauft wird. Viele Häuser in städtischer Hand haben aber auch versucht, sich neue Geldquellen zu erschließen. Etwa das Geschäft mit lukrativen Privatpatienten aus dem Ausland. Das deutsche Gesundheitssystem hat in aller Welt, vor allem im Nahen Osten, einen hervorragenden Ruf. So hat auch das Klinikum Stuttgart vor rund 10 Jahren eine sogenannte International Unit aufgebaut. Sie galt bald als Goldesel, bis es auch Patienten gab, für die niemand zahlte und die Klinik auf den Kosten sitzen blieb. Was dann aufflog, war einer der größten Skandale, die Stuttgart bislang erleben durfte. In den führenden Rollen prominente Grünen-Politiker. Längst ist die Aufarbeitung des Klinikskandals auch eine Frage der Transparenz von Kommunalpolitik. Peter Welchering berichtet.
Die Stuttgarter Rathausspitze und die Leitung des städtischen Klinikums witterten offenbar das große Geschäft. Patienten aus dem arabischen Raum sollten der Stadtkasse viele Millionen Euro einbringen. Als jedoch Rechnungen über fast 10 Millionen Euro für die Behandlung libyscher Patienten offen blieben, kamen äußerst fragwürdige Praktiken durch einen Bericht des Prüfungsamtes ans Licht. So sollten ab dem Jahr 2014 für einen Beratervertrag über den Aufbau einer orthopädischen Klinik in Kuwait 46 Millionen Euro fließen. 20 Millionen davon waren als verdeckte Provisionen und Bakschisch eingeplant. Wie viel von diesem Geld den Weg nach Stuttgart zurückgefunden hat, unter anderem das, versucht die Staatsanwaltschaft in ihren Ermittlungen herauszufinden. Sie ermittelt wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit. Der Stuttgarter Gemeinderat will den Fall auch aufklären, aber die Stadtverwaltung blockiert. Der ehemalige Leiter der inzwischen aufgelösten Klinikabteilung, Andreas Braun, verbrachte 5 Monate in Untersuchungshaft. Das Verfahren gegen ihn läuft. Die Stadtverwaltung hatte ihm bereits im März 2017 gekündigt. Kürzlich sorgte Andreas Braun dafür, dass eine Bombe platzte. Er stellte dem Stadtrat Heinrich Fichtner, ehemals AfD, heute Gruppe Bündnis Zukunft Stuttgart 23, SMS-Nachrichten zur Verfügung, die sich Braun und der damalige Stuttgarter Krankenhausbürgermeister Werner Wölfle geschickt hatten. Inzwischen hat Fichtner den SMS-Verkehr veröffentlicht und begründet das so.
Die Veröffentlichung dieses SMS-Wechsels war in meinen Augen zwingend nötig, weil er gezeigt hat, dass anders als es propagiert worden ist, der beigeordnete Bürgermeister Wölfle intensiver in die Umstände verwickelt war, die die International Unit betroffen hat.
International Unit, so hieß die von Andreas Braun geleitete Krankenhausabteilung der Stadt Stuttgart, die die windigen Nahostgeschäfte abgewickelt hatte. Die Kurznachrichten belegen, dass auch Bürgermeister Wölfle tiefer in das Kuwait-Geschäft verwickelt war, als er zugegeben hatte. Davon ist Philipp Hill, Mitglied der CDU-Gemeinderatsfraktion, überzeugt.
Die SMS zeigen, dass er sich als Troubleshooter betätigt hat. Er wurde, als der Vertrag unterschrieben wurde, kontaktiert, worauf Werner Wölfle Congratulations, be happy and don't pay a deficit geantwortet hat. Also es zeigt doch auf, Herr Wölfle, er war wissender, er war agierender. Und er hatte nicht diese Statistenrolle, die er immer von sich gezeichnet hat.
Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren ein, durchsuchte das Büro im Rathaus und die private Wohnung von Werner Wölfle. Das Regierungspräsidium eröffnete ein Disziplinarverfahren gegen den Sozialbürgermeister, das allerdings bis zum Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ruht. Die Mehrheit der Stadträte legt Wölfle erhebliche Pflichtverletzungen zur Last. Martin Körner, Chef der SPD-Gemeinderatsfraktion, erläutert das so.
Das war ja eine Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes, dass der Vertrag mit dem Gesundheitsministerium von Kuwait, dem zuständigen Krankenhausausschuss, hätte vorgelegt werden müssen. Und dass er dem Ausschuss nicht vorgelegt wurde, ist aus unserer Sicht eine der Pflichtverletzungen des Krankenhausbürgermeisters Werner Wölfle, die man nicht einfach mal so abtun kann.
CDU-Stadtrat Philipp Hill zufolge hatte der Bürgermeister seine Gründe dafür, den Kuwait-Vertrag dem Gemeinderat vorzuenthalten.
Die Details, die den Kuwait-Vertrag betreffen, sehen ja vor, dass 5 Chefärzte aus dem Klinikum Stuttgart für die Dauer von einem halben Jahr permanent in Kuwait hätten aktiv werden müssen und sein. Angesichts des Umfangs dessen, was das Kuwait-Konstrukt angeht, wäre das nicht abgegangen ohne eine Leistungsreduzierung im Klinikum. Und da hätte der Stuttgarter Gemeinderat mit Sicherheit nicht zugestimmt.
Ein Gemeinderatsausschuss bemüht sich zwar um Aufklärung, doch die Verwaltung blockiere und verhindere das, meint Martin Körner von der SPD.
Die Vorschläge, die aus dem Ausschuss kamen, auf die wurde ja eben nicht eingegangen. Zum Beispiel die Möglichkeit, auch Gespräche zu führen mit Andreas Braun oder mit dem früheren Krankenhausbürgermeister. Das wurde ja abgelehnt. Es wurde auch abgelehnt, dass die Mitglieder des Ausschusses jederzeit Unterlagen einsehen können, sondern sie können sie nur zu bestimmten Zeiten einsehen. Und wenn wir die Antworten auf unsere Anfragen anschauen, dann wissen wir mittlerweile ja auch, dass die Antworten zum Teil schlicht falsch waren oder irreführend waren.
Verantwortlich für die Blockade der Aufklärung ist aus Sicht vieler Stadträte der Chef der Verwaltung, der grüne Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Für Martin Körner ist klar,
dass die Stadtspitze aus meiner Sicht nach wie vor nicht wirklich an Aufklärung interessiert ist, zumindest mal dann nicht, wenn es auch um Versäumnisse auf der politischen, auf der Bürgermeisterebene geht.
Oberbürgermeister Fritz Kuhn lehnte ein Interview mit dem Deutschlandfunk in dieser Sache ab. Sein Pressesprecher erklärte, dass die Wünsche der Räte geprüft würden. Stadträte nahezu aller Parteien, bis auf die Grünen, wollen eine Änderung der Gemeindeordnung durchsetzen, damit sie unabhängig von der Verwaltung aufklären können. Auch Philipp Hill von der CDU.
Hier muss eine Änderung her, wenn es auf kommunaler Ebene entsprechende Vorgänge gibt, die einer Aufklärung bedürfen, dann muss man hier auch das entsprechende Instrumentarium haben, ähnlich einem Ausschuss, wie er ja im Landtag eingerichtet werden kann, der dann auch über umfangreiche Rechte verfügt.
Der Wunsch nach einer Änderung ist inzwischen im Landtag von Baden-Württemberg angekommen. Auch dort will man infolge des Klinikumskandals die Kontrollfunktion der Stadträte stärken.
Peter Welchering war das über den Stuttgarter Klinikskandal. Und damit kommt das DLF-Magazin für heute ans Ende. Die Redaktion hatte Johanna Herzing. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Winkelmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Das ist ja skandalös, was Sie hier sagen, Herr Minister.
Ich kann Ihnen nur sagen.